Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer darf ich euch zu diesem tollen Format begrüßen. Und wie immer darf ich an meiner Seite begrüßen den Mann, der eine exklusive Sicht auf Schiedsrichterentscheidungen hat, die mir persönlich wichtig sind. Hallo Alex Tröker.
Hallo Julius Eid, was ist denn das für eine Introduction?
Ja, wir haben privat noch nicht drüber gesprochen, deswegen wollte ich das jetzt mal hier schnell im Intro klären. Nee, willkommen. Vielleicht hört man es raus, das ist natürlich auch die Anspielung aus einem hitzigen nationalen Fußballwochenende. Vereine sind in der Bundesliga angetreten, haben gespielt, alles ging mit rechten Dingen zu, alles toll. Ein gutes Wochenende liegt hinter uns für den deutschen Fußball. Und jetzt blicken wir auf den internationalen Fußball. Die Königsklasse steht vor der Tür, deswegen sind wir auch schon Montag wieder da. Und wir können uns so ein bisschen vom Ligageschäft abwenden, auf die Königsklasse blicken, an einem ja immer sehr interessanten sechsten Spieltag, muss man sagen. Vielleicht nicht für alle Gruppen, aber es gibt dann eben so viele Konstellationen jetzt auch, wo Favoriten schon sicher weiter sind. Vielleicht rutschen die dann mal aus, vielleicht kann sich eine Mannschaft doch noch überraschend in die K.O.-Phase oder zumindest in die Euroleague schieben. Also es ist schon eine spannende Gemengelage an diesem sechsten Spieltag. Bevor wir da einsteigen, wollen wir natürlich aber noch mal ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und ganz wichtig eben auch, dass die Angaben hier ohne Gewähr sind in diesem Podcast. Heißt, die Quoten können sich eben jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern. Zu guter Letzt auch noch der Hinweis, dass Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das bei euch der Fall ist, bekommt ihr Hilfe, sei es beim Support der Wettbasis per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit ist der Disclaimer wie immer im Kasten und wir können richtig loslegen. Sechster Spieltag Champions League. Ich habe schon gesagt, Alex, hast du Bock?
Das Abwenden vom Bundesligaspieltag, so viel möchte ich noch loswerden, glaube ich, fällt dir nicht ganz so leicht, wenn ich zwischen den Zeilen deiner Anmoderation lese. Sitzt du da eigentlich mit dem BVB-Schal um den Hals oder was ist da los hier?
Nee, das ist tatsächlich einfach nur, glaube ich, gelbes Innenfutter. Also,
Also man merkt schon, das Wochenende hat den Kollegen Eid noch etwas mitgenommen, wer aufmerksam zugehört hat am Anfang. Angespielt wurde natürlich auf die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung beim German Classico. Aber den muss sowohl der BVB als auch Bayern hinter sich lassen, diese Entscheidung, denn es geht einfach weiter. Du musst das abhaken, Julius, ihr müsst das abhaken beim BVB, wobei...
Ja, man muss sagen, für beide geht es ja um nicht mehr so viel.
Ne? Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja sogar wurscht, ob man es abhakt, weil für beide geht es um nichts. Ne? Dortmund fest in der Euroleague, sehr, sehr enttäuschend. Bayern sicher weiter, denen ist das sowieso wurscht, die haben den deutschen Klassiker gewonnen. Ja, ich würde sagen, wir haken es auch ab, diese Kontroversen im Signal Iduna Park, und widmen uns womöglichen Kontroversen in der Champions League.
Ja, ich habe extra Barca-Farben an, das ist das nämlich eigentlich auch, weil ich, also, ne, um ein bisschen zu unterstützen. Das ist mein letzter Kommentar dazu, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wir fangen aber an mit einer anderen Bundesligamannschaft an Spieltag 6. Das erste Spiel, was wir uns rausgesucht haben, ist das Duell zwischen Leipzig und City und damit, ja, zwischen Cheftrainer jetzt auch offiziell, zumindest für kurze Zeit, Achim Beierlorzer bei den Leipzigern. Der darf das Team gegen City ins Feld führen. Jesse Marsch war schon ein paar Wochen nicht mehr oder ein paar Spiele nicht mehr an der Seitenlinie zu sehen, darf auch gar nicht mehr wiederkommen. Immer noch, auch wenn die Entwicklung vielleicht ja schon klar gemacht hat, dass sein Stuhl wackelig ist, ein schwieriger Zeitpunkt für einen Trainerwechsel, finde ich, wenn er einfach die letzten Spiele gar nicht trainiert hat.
Ne? Aber in der Quarantäne entlassen. Ja, ne? Das ist auch mies, ein, ja. Ich glaube, das ist ein absolutes Novum in der Bundesliga-Geschichte. Unglücklich für den Kollegen Marsch, denn du kannst ja argumentieren, naja, der war ja die letzten Spiele gar nicht an der Seitenlinie. Ich glaube auch gar nicht im Training, denn Quarantäne ist ja Quarantäne, die zählt ja nicht nur für Bundesligaspiele, die zählt ja allgemein. Ja, davon würde Sprich, ich er hat ja auch im Training gar nicht mitgewirkt. Also etwaige taktische Anweisungen schön per WhatsApp oder per Telefon, schön und gut, aber so wirklich einwirken konnte er auf die Mannschaft seit Wochen nicht mehr, wird aber trotzdem entlassen für die miesen Leistungen seiner Mannschaft und Ergebnisse, auch wenn man sagen kann, vielleicht ist sein Einfluss darauf gar nicht so groß gewesen. Also hat schon Geschmäckle.
Aber ich finde, humoristische Fußnote, ich fand zumindest tatsächlich sehr unterhaltsam, was Oliver Minzlaff zu der Entlassung erzählt hat noch, nämlich gesagt, Jesse Marsch kam schon zweimal zu mir im Laufe der Saison, hat gesagt, Oliver, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin für diesen fantastischen Kader. Der Typ, der den Kader zusammengestellt hat, hat dieses Zitat selber so weitergegeben. Fand ich ganz lustig nochmal.
Womöglich hat das ein wenig beschönigt, sowohl
herrlich.
Das eine als auch das andere. Ja. Nichtsdestotrotz, ja, Leipzig, um nach vorne zu blicken, Leipzig muss
fantastischer Kader.
mit einem sehr starken Kader, dabei bleibe ich tatsächlich sogar auch, muss irgendwie sogar wahrscheinlich gewinnen, könnte ich mir gut vorstellen. Denn Ausgangslage ist recht simpel. Leipzig muss genauso viele oder mehr Punkte holen als Brügge an diesem Spieltag. Beide punktgleich. Leipzig hat den direkten Vergleich gewonnen, beide bei 4 Punkten. Sprich, wenn Brügge gewinnt und Leipzig nicht gewinnt, ist Leipzig komplett ausgeschieden. Keine Europa League, kein nichts. Achtelfinale ist sowieso nicht mehr möglich. Und das Schwierige ist, man empfängt zu Hause Man City, während gleichzeitig Brügge bei Paris Saint-Germain spielt. Für Paris geht es aber um rein gar nichts mehr. So, also so
für
ein
City
Punkt.
Natürlich auch nicht, ne?
Nee, aber so ein Punkt von Brügge im PSG, bei PSG ist wesentlich wahrscheinlicher aus meiner Sicht als ein Punkt von Leipzig gegen City.
Du musst auf jeden Fall sagen, das sehe ich auch so, du kannst an dieses Spiel gegen Manchester City nur so rangehen, dass du es eigentlich auf jeden Fall erstmal den Anspruch haben musst, das zu gewinnen, um wirklich das Weiterkommen zumindest in der Euroleague zu sichern. Ne? Das ist das Einzige, was Sinn macht von der Herangehensweise. Man kann sich da nicht darauf verlassen, dass ein PSG, was ja auch gerne mal ein bisschen Tempo nachlässt, sage ich mal, gerade ja, wenn es um nichts geht und die Stars vielleicht nicht mehr so richtig Bock haben und das nicht das ganz große Spiel ist. Ich glaube, darauf darfst du dich nicht verlassen, was auf dem anderen Platz
eben
passiert. Bin ich völlig bei dir. Und da hast du natürlich eine der besten Mannschaften der Welt jetzt gegen dich, den seit dem Wochenende dann feststehenden neuen Tabellenführer der Premier League in toller Form weiterhin. Gerade Bernardo Silva, finde ich, spielt auch nochmal eine ganz fantastische Saison. In diesem Jahr kann man vielleicht auch nochmal herausheben. Aber generell die Klasse City ist natürlich unbestritten. Das heißt, Leipzig muss oder sollte gewinnen. Aber der Favorit ist auf dem Papier trotzdem natürlich weiter Manchester City, ne?
Ja, absolut. Also Leipzig kann nicht einfach auf Unentschieden spielen und hoffen, dass das PSG gewinnt. Das ist ja die große Gefahr. Oder Unentschieden spielt, weil die einfach, also grundsätzlich, wir werden jetzt nicht so ausführlich über das andere Parallelspiel PSG City Brügge sprechen. Aber kurzform, wie viel Lust hat PSG? Die schlingern in der Liga, die sind nicht gut drauf, es geht um nichts mehr, sie sind sicher Zweiter, können ja auch Erster gar nicht mehr werden. Also Leipzig muss Vollgas geben. Und können sie das gegen City oder anders gesprochen, je mehr Risiko du gegen City gehst, desto mehr Platz hat natürlich Man City, die natürlich nicht 100% geben werden, die wahrscheinlich sehr viel rotieren werden. Problem ist, die Bank von City ist einfach weiterhin brutal.
Ja, und vor allen Dingen,
die können ja zwei grandiose Mannschaften stellen.
Und du hast Leipzig eben ja auch in keiner guten Form, ne? Und du hast jetzt auch nicht den neuen Trainer eingestellt, sondern du hast den Co-Trainer, der jetzt nochmal ein Spiel übernimmt, der eigentlich ja genauso mit beteiligt war, der auch selber die Cheftrainerrolle in den letzten Spielen ja übernommen hat aufgrund der Quarantäne von Marsch. Also ganz ehrlich, die Ausgangslage ist natürlich auch nicht so, dass da ein Top Leipzig hinkommt, dass sie mitspielen können in der Champions League. Das haben sie immer mal wieder bewiesen. Aber trotzdem wird es super schwer. Ich glaube tatsächlich, das Weiterkommen hängt am Ende davon ab, ob PSG Lust genug hat, Brügge zu schlagen. Denn ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Manchester City hier am Ende den Sieg trotzdem davonträgt. Vor allen Dingen einfach, weil es mit bis zu Zweierquoten im Dreiweg auf City. Ja, Disclaimer, es ist auch, wie du gesagt hast, es wird rotiert werden. Ja, dieser Sieg auf City-Seiten muss nicht unbedingt eingefahren werden. Aber trotzdem reden wir hier über ein Team, bei dem Pep Guardiola sehr ehrgeizig an der Seite stehen wird. Wir reden über eine zweite Reihe, die genauso gut ist wie die erste Reihe von Leipzig und die sich beweisen muss und will in solchen Spielen. Also für mich, die Zweierquote darf in diesem Aufeinandertreffen auch ziemlich lukrativ einfach.
Für mich auch. Ich gehe tatsächlich auch auf den City-Sieg, weil Leipzig einfach nicht gut ist, seit Wochen gehörige Probleme hat. Die Trainerentlassung führt jetzt, glaube ich, auch nicht zur Stabilität, weil kein neuer Mann da ist, sondern einfach nur der Mann, der eh schon seit Wochen nicht da war, der in Quarantäne war, einfach nur entlassen wurde. Aber es ändert sich ja so gesehen nichts. Dazu die desaströsen Auftritte zuletzt gegen Leverkusen und gegen Union Berlin. Dazu Man City, das trotzdem so, so gut besetzt ist. Dann spielt halt Mahrez und Foden oder dann spielen halt Jesus und wer auch immer.
Wenn es verrückt läuft, darf Sterling mal anfangen oder so.
Oder Sterling, also es ist ja wirklich, es ist ja so eine starke Mannschaft und die werden Platz haben, weil Leipzig einfach mehr riskieren muss. Und wenn Man City Platz hat und mit dieser Lockerheit auch spielt, die werden ja einfach locker Fußball spielen. Und das ist ja meistens das Beste, was einer spielstarken Mannschaft passieren kann. Ohne Druck, einfach locker. Und die anderen haben Druck, sind angeschlagen, sind mental, nicht bei oder unter Druck einfach. Das wird ein City-Sieg. Da gehe ich auch zu Zweierquoten mit. Ich finde die Quote super lukrativ. Ich finde die auch ein bisschen zu hoch, um ehrlich zu sein. Deswegen, das spielen wir im Dreiweg schön an.
Ja.
Und gleichzeitig heißt es aus deutscher Sicht, hoffen, dass PSG Lust hat, wobei auch da, ob Messi spielt, Neymar sowieso verletzt. Also eher
Ja.
wird PSG so rotieren, dass die nicht gewinnen, weil die
Absolut. Und da
eben
kann
keinen
man,
so
glaube
guten
ich,
zweiten Anzug
auch wenn wir
haben.
es nicht groß im Sendeplan stehen haben, zumindest mal erwähnen, dass die doppelte Chance auf Brügge tatsächlich sehr lukrativ ist immer noch. Also wer hier die doppelte Chance bei PSG gegen Brügge anvisiert, bekommt 3-5er-Quoten im Schnitt. Und wir sind beide der Meinung, so ein Punktverlust von PSG können wir uns ganz gut vorstellen in diesem Duell. Gerade eben, weil es das letzte Spiel ist. Also das nochmal so ein Querverweis zum anderen Spiel in dieser Gruppe könnte sich auch lohnen.
Wäre natürlich der Super-GAU für Leipzig, ne? Also Dritter werden ist jetzt keine große Schande in der Gruppe mit City und PSG, aber Vierter werden hinter Brügge, keine Europa League, das wäre der Super-GAU für den Club.
Ja, schade, wirklich. Wär echt schade drum.
Wär schade, ja.
Ja, wäre wirklich schade drum. Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Es ist ein sehr namhaftes Spiel, in dem geht es aber nur noch für eine Mannschaft um etwas. Das macht das Spiel auch tatsächlich wieder einen Ticken interessanter. Denn der Favorit, das sind die Liverpooler, sind auswärts bei Milan und sind logischerweise mit 5 Siegen aus 5 Spielen schon safe weiter, auch als Gruppenerster. Milan hingegen steht richtig unter Druck vor diesem Spiel. Die sind nämlich im Moment nur Dritter. Ein Punkt hinter dem Zweiten, das ist Porto. Punktgleich mit dem Vierten, das ist Atletico. Die spielen natürlich auch noch gegeneinander. Das heißt, wir haben hier zwei Mannschaften mit 4 Punkten in der Gruppe, ein Team mit 5 Punkten in der Gruppe. Wir packen dann wahrscheinlich immer so ein bisschen beide Spiele in die Betrachtung. Jetzt rein pro Gruppe macht mehr Sinn,
Ja,
ne?
ja, ja.
Aber da geht es natürlich nur für Liverpool um nichts und für alle anderen geht es tatsächlich ums Weiterkommen noch, ne? Also super
Es gibt
spannend.
zwei Gruppen, da empfehle ich jedem, den Tabellenrechner auszupacken. Das ist Gruppe G später, die Wolfsburg-Gruppe, und das ist tatsächlich diese Gruppe B mit Milan, Liverpool, Atletico und Porto. Absoluter Wahnsinn. Da kann alles passieren. Jedes Tor hat Auswirkungen aufs Weiterkommen von der anderen Mannschaft. Das Simpelste ist natürlich, Liverpool gewinnt, denn dann atmen schon mal Porto und Atletico auf und je nachdem, was die dann machen, so können sie weiterkommen. So. Gleichzeitig Milan muss natürlich gewinnen oder sollte gewinnen, aber Milan reicht ja auch ein Unentschieden, nämlich dann, wenn Porto gewinnt oder unentschieden spielt. So. Jetzt muss
Ja,
ich
dann
gucken,
wären
dass ich
sie
mich nicht.
Dritter.
Dann werden sie dritt. Ja, aber es geht ja um, wer scheidet komplett aus, wer wird
Ja,
Dritter, wer wird Zweiter. Also
theoretisch wäre mit einem Sieg für Milan natürlich sogar noch Platz 2 auch drin.
ja,
Wenn,
natürlich,
ne?
natürlich. Wenn Porto und Atletico unentschieden spielen, Milan gewinnt, ist Milan Zweiter.
Wenn Atletico gewinnt, sollte Milan auch Zweiter sein. Wenn Milan und Atletico beide gewinnen, sind sie ja weiter punktgleich.
Richtig, direkter
Ja,
Vergleich
direkter
gewonnen,
Vergleich.
korrekt. Also Milan gewinnt und die Chancen stehen nicht schlecht, es sei denn Porto gewinnt.
Genau
Es
so kann man
ist,
es erstmal
ist
zusammenfassen.
ja. Und gleichzeitig Atletico muss natürlich selbst gewinnen und muss hoffen, dass Milan nicht gewinnt.
Also wir haben das Heimteam
Also.
Milan, das muss gegen Liverpool gewinnen. Das ist eine sauschwere Aufgabe, vor allem weil Liverpool einfach sehr, sehr gut drauf ist weiterhin. Auch wenn man jetzt ja natürlich sehr spät erst am Wochenende gewonnen hat, muss man sagen, das Spiel hätte vorher schon ein Tor sehen müssen, wenn Diogo Jota da nicht dieses legendäre, die legendäre Chancevergebung der Saison wahrscheinlich produziert, als er schon den Torwart hinter sich gelassen hat und dann einen Abwehrspieler abschießt, der noch auf der Linie irgendwie steht, aber eigentlich ja, die Hälfte des Tors ist komplett frei. Er hat eigentlich auch super viel Zeit, also da muss eigentlich ein Tor fallen. Generell war es ein Sturmlauf, also es war jetzt kein Spiel, was 0-0 hätte ausgehen sollen vom Spielverlauf her. Deswegen, und davor hatten wir ja zwei, drei Galen in der heimischen Liga hintereinander von Liverpool, jeweils mit ordentlich Torausbeute auch erst gegen Arsenal 4 Tore erzielt, dann am vergangenen Wochenende auch nochmal im Derby gegen Everton 4 Tore erzielt. Also da ist man sehr gut drauf. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, inwieweit sagt Klopp, dieses Spiel ist mir auch egal, ne? Weil die zweite Reihe bei Liverpool ist jetzt nicht mehr so berauschend wie bei City zum Beispiel.
Genau, Thema PSG, Thema Man City, ist auch Thema Liverpool. Es wird rotiert, aber die Bank ist nicht so gut wie bei City. Denn wenn Jota und Salah als Beispiel pausieren sollten, dann fällt das Niveau schon
Dann
ab.
bringst du
Ohne,
Origi und Minamino so. Also
ich
das
wollte
ist
gerade sagen,
schon.
ohne das Origi zu nahe treten zu wollen, er hat ja den Siegtreffer am Wochenende erzielt und in der Champions League das ein oder andere sehr wichtige Tor. Wir erinnern uns alle, aber nichtsdestotrotz, ne, die Qualität würde enorm abfallen und es wäre auch ein klares Zeichen, so wir gehen es easy an, uns ist das nicht so wichtig. Und ich fürchte
Vor allen Dingen, du
dann.
hast ja auch noch andere Positionen, wo es relativ naheliegend wäre. Also zum Beispiel mal wieder sagen, so Trent Alexander-Arnold kriegt mal wieder eine Pause. Wir bringen Nico Williams, der vielleicht vielversprechend ist, aber sicherlich nicht auf Trent Alexander-Arnold-Niveau. Genauso dasselbe gilt für Robertson, wo du mit Tsimikas eine spannende, aber keine also keine gleichwertige Alternative hast. Ich glaube, das ist sogar relativ naheliegend, dass die mal Spielzeit bekommen. Konaté wird sicherlich reinrotieren. Am Wochenende hat er nämlich auch wieder nicht gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass der wieder Spielzeit bekommt. Der ist noch nicht hundertprozentig angekommen. Ich glaube, wir werden schon eine sehr veränderte Liverpool-Elf hier sehen.
Ich habe das Gefühl, die Wettanbieter sehen das ähnlich wie du oder antizipieren das auch, denn die Quoten auf Liverpool sind erstaunlich. 3,30 gibt es auf den Liverpool-Sieg. Warum ist das so hoch? Ja, das kann man sich nur so erklären, ne? Dass scheinbar da viele von sehr großer Rotation ausgehen. Liverpool hat ja alle Spiele bisher gewonnen. Also
Und da muss man
man
auch
könnte.
vielleicht doch nochmal auch diesen kleinen Disclaimer vorlegen, mit so ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich können wir alle nur spekulieren, wie Klopp das am Ende, ne? Im Kader sein wird auch ein Salah, im Kader sein wird auch ein Jota, im Kader sein wird auch ein Robertson und
Und es sei daran erinnert, dass letzte Saison, da war Liverpool schon auch schon durch, hat den letzten Spieltag in Midtjylland gespielt, meine ich, und da haben Salah und Jota von Beginn an gespielt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, stimmt.
Deswegen, ich finde die Quoten, ich wollte nochmal auf diese Quote ansprechen. Wenn da die zwei stehen würde, völlig okay, weil ne, die einen müssen gewinnen, die anderen müssen nicht, dann wird rotiert, etc. Aber eine Dreierquote auf Liverpool. Das springt mir einfach enorm ins Auge. Das ist für mich auch nicht nachvollziehbar, so
Vielleicht hoffen,
wirklich.
dass man ganz schnell, nachdem die Aufstellung draußen sind, nochmal den Tipp abgeben kann und die Quoten noch ähnlich sind, falls doch ein paar prominentere Namen als zu erwarten drinstehen, ne?
Und ich wollte sagen, man sollte ja auch nicht vergessen, Milan muss gewinnen. Und wir sind wieder beim Thema, die eine Mannschaft hat Druck und die andere Mannschaft kann einfach locker befreit aufspielen, ohne Druck, einfach ein bisschen Ball laufen lassen, etc. Das spielt ja auch eine Rolle. Wenn mit Druck kannst du ja, also Druck erleichtert das Fußballspielen nicht. Ne? Grüße an Leipzig, Grüße an Milan, Grüße an Atletico, Grüße auch an den FC Barcelona später. Mit Druck musst du auch erstmal umgehen, während du gegen eine absolute Top-Mannschaft spielst, die keinerlei Druck hat, die locker aufspielen kann und die einfach 3,30er-Quoten auf den Sieg hat. Also, du merkst schon, so eine doppelte Chance beispielsweise, man muss ja nicht mal auf den Liverpool-Sieg gehen, aber einfach auch die doppelte Chance bietet sich ja an. Einfach sagen, X oder 2, da gibt es ja auch 1,70, 1,80 ist da der Schnitt.
Ja,
Why not?
kann man auf jeden Fall machen. Lass uns noch ganz kurz wieder auch die anderen beiden Teams mit reinnehmen, die wir natürlich auch schon so ein bisschen abgehandelt haben, erklärt haben, wo der Druck liegt und so. Aber Porto empfängt Atletico. Das bedeutet auch so ein bisschen Atletico so ein bisschen mehr gefordert, als man es vielleicht von der grundsätzlichen Spielidee her mag, ne? Atletico muss dieses Spiel gewinnen. So, sie sind ein Punkt hinter Porto. Das heißt, wenn sie nur selbst unentschieden, würde sie komplett aus der Rechnung nehmen. Also nicht mal mehr ermöglichen, dass man Euroleague spielt. Ne? Sie
Genau.
brauchen unbedingt 3 Punkte. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich nicht unbedingt die schönste Ausgangssituation für Simeone ist wahrscheinlich mit einem 0-0 bin ich weiter. Das heißt, wir haben hier nicht die schönste Ausgangssituation, die der Trainer sich wünschen würde. Ne?
Genau das hat aber Porto. Wenn Milan nicht gewinnt, kann Porto mit einem 0-0 weiterkommen. Oder kommt also weiter, sogar in der Champions League weiter, ist im Achtelfinale. Und wenn Milan gewinnt und Porto spielt unentschieden, ist Porto zumindest in der Euroleague. Das heißt, ich erwarte tatsächlich ein defensives Porto, die abwarten, die Atletico machen lassen. Atletico wird sich da nicht so wohlfühlen, weil sie warten lieber eher ab. Ne? Ich glaube, das wird richtig schwer. Plus, die Problematik ist ja nicht nur, Atletico muss stürmen, muss angreifen, Porto kann abwarten, sondern auch, was hat denn Atletico am Wochenende gemacht? Da haben sie zu Hause gegen Mallorca nach Führung verloren. Also du kommst ja auch mit alles andere als irgendwie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in dieses Must-Win-Game, in dieses Finale. Zu Hause nach Führung gegen den Aufsteiger verlieren, das macht mir auch schon Sorge, wenn ich so ein bisschen mit spanischer Brille oder aus spanischer Sicht das Ganze betrachte. Also ja, ich sorge mich um Atletico. Ich erwarte natürlich, dass sie nicht abwartend spielen, Atleti, sondern die müssen Vollgas geben. Und ich hoffe, dass Cholo Simeone da die richtigen Worte findet, denn ich würde mir schon wünschen, dass Atletico gewinnt und weiterkommt, um ehrlich zu sein.
Und ich glaube, dass sie gewinnen auch. Ich glaube zumindest, sie werden ihren Job erfüllen. Natürlich sind sie dann immer noch ein bisschen auch Liverpool ausgeliefert. Und ich sag mal so, Liverpool Also aufgrund der Vergangenheit könnten die sich natürlich auch sagen, dann lassen wir Milan vielleicht doch gewinnen, wenn das Atletico gegen Atletico hilft. Aber nun gut, ich glaube schon, Atletico wird am Ende knapp einen Sieg hier davontragen und am Ende eben aufgrund der höheren individuellen Qualität dann doch. Sie haben eben trotzdem noch Spieler wie ein Griezmann, wie ein Suarez, die für diesen einen wichtigen Treffer sorgen können. Und das sehe ich auch. Und da finde ich auch eine 2-6er-Quote, 2-7er-Quoten in der Spitze auch im Dreiweg natürlich gut genug, um zu sagen, da brauchen wir jetzt nicht noch weiter irgendwie tiefer graben. Interessanterweise gibt es für über 2,5 Tore schon 2-1er-Quoten. Also man rechnet hier mit einem sehr, sehr torlosen Spiel, sage ich mal, mit einem Spiel, wo wenig Tore fallen, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Aber gerade deshalb, ich glaube, ein Treffer könnte dieses 0-0 zu einem 1-0 und damit zur Entscheidung führen. Und ich glaube, den wird Atletico dieses Mal haben.
Ja, es wird eine Nervenschlacht, ich glaube auch. Wie gesagt, Porto wird kontern, wird hinten drin stehen. Atletico weiß natürlich, sie müssen.
82. Suarez oder so und so.
Ja, genau. Sie müssen riskieren. Du kannst dir natürlich nicht von Anfang an Vollgas geben. Also du musst dir mit, ne, kontrollierte Offensive. Dann blickst du natürlich immer ein bisschen aufs Spiel im San Siro. Es wird brutal, es wird eine Nervenschlacht. Dreiweg finde ich schwer. Quoten super ausgeglichen, ne? 2,80, 3,30, 2,70. Das spricht schon Bände. Ja, ich wünsche es, dass Atletico. Also ich schließe mich dem Tipp an, aber da ist viel Wunschdenken dabei, ich gebe es zu. Also Atletico Sieg. Und wenn Milan nicht gewinnt, wäre Atletico sogar weiter. Mal gucken, ob es dazu kommt.
Eine sehr spannende Gruppe, die wir hier mit diesen beiden Spielen, Milan gegen Liverpool und Porto gegen Atletico, abgearbeitet haben. Und bevor wir jetzt übergehen zu einem Spiel, wo wir nicht so lange drüber reden müssen, glaube ich, weil die Ausgangslage deutlich weniger spannend ist, wir haben es nur quasi fürs Protokoll drin, sei auch fürs Protokoll natürlich und darüber hinaus nochmal erwähnt, was für eine tolle Website wettbasis.com ist. Da könnt ihr jederzeit vorbeischauen, euch in schriftlicher Form auf alle anstehenden wichtigen Sportevents vorbereiten. Die wichtigsten Quoten, die Infos, die Wettanbieter direkt im Vergleich bekommt ihr alles auf der Website. Und möchte man deshalb natürlich jedem Interessierten auch nochmal ans Herz legen, falls ihr nur diesen Podcast bis jetzt hört, nutzt doch auch das restliche Angebot auf der Website wettbasis.com. So, das restliche Angebot hier in diesem Podcast geht weiter mit dem Spiel Dortmund gegen Beşiktaş. Brauchen wir, glaube ich, tatsächlich nicht so viel zu sagen. Es ist drin, weil es eine deutsche Mannschaft ist, kann man ja ganz ehrlich sagen. Deswegen besprechen wir es kurz. Ajax ist weiter in dieser Gruppe als Erster. Sporting ist weiter als Zweiter. Dortmund steht als Dritter fest. Beşiktaş steht als Vierter fest. Das heißt, in keinem dieser Spiele geht es um irgendwas noch. Die
Das ist
Frage ist.
enttäuschend. Das ist enttäuschend. Aus All-Around-Sicht, aus
Ja.
BVB-Sicht enttäuschend, dass du nur Dritter bist. Enttäuschend, dass am fünften Spieler in einer Gruppe, die ich, falls wir uns erinnern an unsere allererste Gruppe, wo wir, ne, so Vorschau-Tipps etc., also auf die Gruppen geblickt haben, ich hätte diese Gruppe so unglaublich spannend erwartet. Ich hätte eher erwartet, dass alle vier Mannschaften am letzten Spieltag weiterkommen können, und zwar auf jeden der vier Plätze, als das schon alles entschieden ist. Das ist, ja, ist eine enttäuschende Gruppe, enttäuschend für den BVB. Für Ajax natürlich nicht. Grandios, 5 aus 5 zu gewinnen, aber unterm Strich, ich glaube, der BVB blickt nur auf eine Sache vor diesem Spiel, auf den Spielberichtsbogen, um zu sehen, ob Felix Zweier Schiedsrichter ist oder nicht. Ist er nicht? Okay, dann sind
Gut,
wir.
dann, ich glaube, das wäre auch vielleicht der einzige Faktor, der dafür sorgen könnte, dass Dortmund dieses Spiel nicht gewinnt.
Gut. Der Tipp ist von Julius Eid klar, es gibt Revanche,
Ich glaube, es wird ein
Rehabilitation.
relativ wildes, offenes Spiel einfach, weil beide Mannschaften wissen jetzt auch, du hast nicht diesen Druck im Sinne von, wenn ich ein Tor kassiere, dann ist irgendwie, bin ich ausgeschieden oder so. Das haben beide Mannschaften hinter sich gelassen, spätestens am letzten Spieltag. Du spielst in Dortmund, du hast die Wut im Bauch so ein bisschen, du hast einen Haaland, der fitter und fitter wird, der jetzt schon über 80 gehen konnte, auch wieder übrigens ein fantastisches Tor erzielt hat.
Ein schönes Tor, aber ich könnte mir vorstellen, dass er nicht spielt, um ehrlich zu sein. Nachdem er ja aus der Verletzung kam
Ja,
und
ist immer
jetzt
die
zweimal.
Frage, was dann am Ende die Fitnessabteilung dir quasi nahelegt. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es für viele Spieler wie ein Guerrero, wie ein Dahoud, wie ein Haaland eben auch gar nicht so schlecht ist, vielleicht zumindest irgendwie eine Halbzeitspielzeit zu bekommen, um eben mehr diesen Rhythmus wieder reinzubekommen. Nach so einer Verletzung ist ja auch immer ein Ansatz, dass
Kann
sie
auch sein.
deshalb gerade vielleicht trotzdem spielen. Und wenn sie jetzt 8 Spiele am Stück gemacht hätten, dann wären sie unten gelassen, ne? Also weiß man nicht so 100%. Ich glaube aber einfach, es wird relativ wild. Dortmund wird seine Aussetzer auch gegen Beşiktaş haben. Ich glaube,
Ja, ja.
deshalb haben die auch eine Chance, durchaus Tore zu erzielen. Ich glaube, Dortmund wird auch Treffer erzielen. Über 3,5 Tore, wäre ja zum Beispiel 3-1, was ich mir so als Ergebnis sogar ganz gut vorstellen kann, wären 1-9er-Quoten, bisschen seriöser, bisschen tiefer wären die 1-7er-Quoten auf beide Teams treffen, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann in so einem offenen Schlagabtausch. Am Ende wird es hoffentlich auf dem Feld ein bisschen unterhaltsam werden. Wie gesagt, in der Tabelle ist es natürlich irrelevant.
Ja, damit können wir abschließen, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch, da müssen wir, glaube ich, wirklich nicht ewig drüber reden, weil es eben nicht mehr so wahnsinnig spannend ist. Wir gehen weiter, wieder mal zu den spanischen Kollegen, wo Herr Trujka ja, kleine Cross-Promo auch, aufgrund seines fantastischen Podcasts Tiki-Taka, sehr, sehr gut im Bilde ist. Es gilt auch natürlich für einen der größten spanischen Vereine, nämlich Real Madrid, und die fechten den Gruppensieg aus im direkten Duell. Auch hier haben wir, ja, einmal in der Gruppe Sheriff, die sind in der Euroleague, haben wenige mitgerechnet. Donetsk ist safe Vierter, die spielen direkt gegeneinander und es spielt für das Tabellenbild keine Rolle mehr. Aber das spannende Spiel in dieser Gruppe durch Real Madrid, die empfangen Inter Mailand, Erster gegen Zweiter, 12 Punkte gegen 10 Punkte, also ein Sieg für Inter und sie können noch vorbeispringen. Alles andere, Real bleibt Erster.
Richtig, Real reicht der Punktgewinn zum Weiterkommen, also zum Gruppensieg, der ja nicht irrelevant ist, denn, und wir haben passenderweise tatsächlich auch im Tiki-Taka-Podcast in der neuesten Folge auch darüber gesprochen, über die Gruppenkonstellation, und dass es eine kleine Parallele gibt zum Erzrivalen FC Barcelona in der letzten Saison. Da lief ja alles wunderbar bis zum fünften Spieltag oder bis zum sechsten Spieltag, als Barca Erster war, Juve war Zweiter, Juve musste im Camp Nou gewinnen. Hat das geschafft, ist noch auf dem ersten Rang gesprungen, also hat Barca den Rang 1 abgetrotzt und dann traf Barca auf PSG und war plötzlich raus im Achtelfinale. Und ähnliches kann ja Real Madrid auch passieren, ne? Alles wunderbar, du gewinnst 4 von 5, bist Erster, locker. Jetzt verlier einfach mal 1 zu 2 gegen Inter, wirst nur Zweiter und triffst im Achtelfinale auf Bayern, auf City oder auf Liverpool. Herzlichen Glückwunsch. Und das
Andererseits,
ist die.
wenn du Erster wirst, triffst du vielleicht auf PSG. Also, so hundertprozentig kannst du es nicht ausüben, aber du hast natürlich
Natürlich,
völlig
aber ich
recht.
meine nur von der
Ja.
Gruppenkonstellation, ne, alles wunderbar und plötzlich hoppla gegen eine italienische Mannschaft im letzten Spieltag zu Hause verlieren, wo keiner mit rechnet, wo jeder denkt, ja, das Unentschieden holst du schon. Plötzlich, zack, bist du Zweiter und
Die Gefahr
hast
ist
die
da.
Soße. Die Gefahr ist da,
Die
ist
Frage ist so
tatsächlich.
ein bisschen einfach. Also erstens, Inter finde ich ja auch nicht, ja, fand ich irgendwie schwer zu bewerten, dass sie jetzt da stehen, wo sie sind, liegt ja an den letzten drei Spielen. Sie sind ja sehr schlecht reingestartet eigentlich. Erst gab es eine Niederlage, dann das Unentschieden. Also ich fand, da hatte ich fast noch so ein bisschen damit abgeschlossen, dass sie da überhaupt noch wirklich groß mitspielen. Jetzt haben sie sich in eine gute Lage gebracht, klar. Jetzt natürlich die Frage, ob sie das am Ende ausnutzen können. Für mich ist Real im Moment doch die deutlich bessere Mannschaft immer noch. Also ja, was den Kader angeht, sehe ich sie deutlich besser besetzt. Was das Spielerische angeht, sehe ich sie nicht ganz so weit entfernt.
Stichwort Kader, Karim Benzema fällt aus, hat sich verletzt am
Ein
Wochenende.
ganz, ganz herber Verlust. Einer.
Absolut herber Verlust. Luka Jovic wird höchstwahrscheinlich spielen, denn er hat getroffen und assistiert am Wochenende. Und das kommt nicht so häufig vor. Ich glaube, erst sein drittes Tor für Real Madrid und er ist da schon 3 Jahre. Natürlich mit, ne, Unterbrechung, als er in Frankfurt war. Also Jovic ein tolles Spiel geliefert für ihn persönlich und für Real am Wochenende, aber. Na, ist ja trotzdem nochmal was anderes, jetzt gegen Inter starten zu müssen. Inter Zweiter in Italien, nur ein Punkt hinter Milan. Ich glaube, am Wochenende 3-0 bei der Roma gewonnen. Also die haben wirklich Selbstvertrauen getankt. Und ich erinnere an das Hinspiel, an das erste Aufeinandertreffen. Da hat ja Inter 0-1 gegen Real verloren, aber völlig unverdient. Man hätte gewinnen müssen, man hatte riesige Chancen.
Ja,
Ich
aber das
meine,
ist halt eben
Dzeko.
dieses Gefühl, was man hat, wenn Real jetzt quasi das Unentschieden reicht, dass sie vielleicht doch einfach abgezockt genug sind, ne? Also das
Ja.
ist so mein Grundgefühl bei diesem Aufeinandertreffen, dass sie einfach am Ende vielleicht nicht unbedingt verdient, aber mindestens diesen einen Punkt dann doch irgendwie sichern können, um den Gruppensieg zu holen, weil es Real Madrid dann doch auch öfter gewinnt, das richtige Ergebnis einzufahren, als die richtige Leistung abzuliefern vielleicht. Aber das eine reicht ja, muss man sagen, ne? Klar, Karim Benzema tut weh, der ist ja fast so gut wie Lewandowski und Messi, aber nicht ganz. Haben wir ja unter der verletzten Woche gesehen. Aber ja, ich tendiere trotzdem tatsächlich zu dem Ergebnis, was Real hier entgegenkommt, aber trotzdem auch unterstreicht, dass es kein einfaches Spiel wird, nämlich ein Unentschieden. Ich glaube
Ja.
tatsächlich, dass wir hier auf ein Unentschieden zusteuern.
Ich wollte nur meinen Gedanken zu Ende führen. Dzeko hatte zwei Monsterchancen verballert und Inter wird sich, glaube ich, richtig ärgern, dass sie nicht wenigstens unentschieden hätten spielen können und dann in der, was, 88. das unverdiente 0-1 kassierten. Also ich glaube, dieser Stachel sitzt auch noch ein bisschen tief bei Inter. Auch der Stachel der letzte Saison sitzt tief. Da hat man ja beide Spiele verloren gegen Real Madrid in der Gruppenphase. Und die merken doch, dass Real zu knacken ist, so grundsätzlich. Natürlich haben sie, ich glaube, 8 Pflichtspiele in Folge gewonnen, Real Madrid, muss man auch erwähnen. Aber spielerisch überzeugt eher selten. Die sind grundsätzlich zu knacken. Inter weiß das. Ich glaube, Inter wird Vollgas geben. Das wird schwierig. Ja, unterm Strich, Realsieg sehe ich nicht, um das auch abzuschließen. Unentschieden kann ich mir super gut vorstellen. Mich würde es nicht überraschen, wenn Inter dieses Ding wirklich gewinnt. Also würde ich null ausschließen wollen, aber ja, Real ist so abgezockt. Es wäre irgendwo schon überraschend, wenn du
Ich sag
zu
mal,
Hause im Bernabeu dann das Ding noch verlierst, ne?
60 Minuten 0-0, dann trifft Lautaro und in der 85. Minute trifft Vinicius und dann haben wir ein
So
1-1. So
ungefähr,
ungefähr stelle ich mir den
so
Spielverlauf
ungefähr.
vor.
Ja, also 1-1 finde ich, unentschieden Tipp finde ich gut, 3,50er Quoten sowieso. Aber auch interessant, die Zweierquote auch Real Madrid. Einfach mal, um die anzusprechen. Die Quoten sind hoch in der Champions League sowieso oft, aber vor allem an diesem Spieltag. Also, es ist ja trotzdem Real Madrid zu Hause. So, ne? Ja, also nur nochmal der Disclaimer. Kein Benzema heißt, es wird ein wenig schwieriger, denn der ist neben Vinicius der absolute Torgarant. Und wenn der dir fehlt gegen dieses wirklich starke Inter, ich glaube, das wird tricky für Real.
Das unterschreibe ich so und leite über zur Gruppe F, wo wir zwei Spiele haben, die jeweils auch noch spannend werden könnten. Wir haben den ersten gegen den zweiten. Villarreal ist Zweiter mit 7 Punkten hinter United. Die sind Erster mit 10 Punkten. Heißt, punktemäßig kann Villarreal aufschließen. Und natürlich, weil man noch gegeneinander spielt, wenn man sehr hoch gewinnt, auch noch den direkten Vergleich gewinnen. Also eine katastrophale Leistung dürfte sich United nicht leisten, denn können sie sogar noch von Platz 1 gestoßen werden. Weiter sind sie aber auf jeden Fall in dieser Gruppe. Im anderen Duell zwischen Atalanta und den Young Boys haben wir aber auch das spannende Duell um den Euroleague-Platz eben, denn Young Boys 2 Punkte hinter Atalanta heißt, die haben theoretisch die Möglichkeit, auf Platz 3 zu springen, wenn sie Atalanta besiegen. Auf der anderen Seite hat Atalanta nur 1 Punkt hinter Villarreal, aber auch noch die Möglichkeit, auf Platz 2 zu springen, wenn sie 3 Punkte sammeln. Also auch da viel drin in der Gruppe.
Correction, Herr Eid. United hat Platz 1 sicher, denn direkter Vergleich gegen Villarreal gewonnen. Der zählt ja bei Punktgleichheit.
Sie haben doch
Deswegen
aber noch
kann.
das zweite Mal. Ach so, entschuldige, ich habe die Spiele durcheinander bekommen. Du hast völlig recht. Ich dachte, United spielt gegen Villarreal noch.
Nee,
Heute.
also es geht nur noch
Ja.
um Platz 2 in der Gruppe. Platz 1 ist safe an United vergeben. Villarreal reicht der Punkt bei Atalanta, um weiterzukommen. Gewinnt Atalanta, ist Atalanta im Achtelfinale. Aber verliert Atalanta und Manchester United sagt sich, komm, wir schenken ab, geht ja um nichts mehr. Und die Young Boys gewinnen, verspielt Atalanta sogar noch die Europa League. Auch kurios.
Spannenderes Spiel, wie gesagt, ich glaube von der Ausgangslage her trotzdem Atalanta gegen Villarreal natürlich, weil beide Teams mit einem Sieg sich das Weiterkommen sichern können in die K.O.-Phase. Also da ist alles drin. United auch ein bisschen spannend, weil es dürfte das erste Auftreten von Ralf Rangnick an der Seitenlinie werden, wenn
War
ich
doch schon am Wochenende Coach.
das erste in der Champions League. Logischerweise. Ja, du hast völlig recht. Aber neuer Trainer, dem man ja durchaus einiges zutraut, das Team auch wieder zu formen. Deswegen, ich kann mir auch deshalb schwer vorstellen, dass United komplett abschenkt, weil der neue Trainer natürlich auch erstmal seinen Ruf und seine, ja, der muss das Team natürlich erstmal in seine Spur bringen, ne? Also ich glaube nicht, dass du als neuer Coach, der das Team bis zum Ende der Saison erfolgreich führen will, in deinem zweiten Pflichtspiel sagst, wir schenken erstmal ab und dann gucken wir nächste Woche, wie wir zusammenfinden, so ungefähr. Das
Vor allem ist
verändert die
bei United
Ausgangslage.
ja der Kader auch so breit, dass du sagen kannst, hier, jetzt spielt mal Sancho, jetzt spielt mal Rashford endlich mal wieder von Anfang an oder Greenwood oder beide oder Cavani, wobei Cavani ist der verletzt, weiß ich gar nicht. Also du hast ja trotzdem so viele Spieler. Donny van de Beek würde sich sicherlich mal wieder freuen, von Anfang an zu
Donny.
spielen. Also der Kader ist so breit, selbst wenn United da rotieren wird, das wird der Heimsieg, um es kurz und schmerzlos zu machen.
Nehme ich auch so mit und
United gewinnt dieses
damit
Spiel.
ist die Rechnung dann auch auf Platz 1 und 4 komplett durch, haben wir und können dann eben nochmal kurz drauf blicken, dass Atalanta am Ende gegen Villarreal gewinnt und deshalb auch noch in die K.O.-Phase einzieht.
Das ist eine Aussage, Herr
Ja.
Eid. Die Quote ist übrigens, wir haben vorhin angesprochen, Real Zweierquote, ne, City Zweierquote, Liverpool Dreierquote, das war für uns alles ein bisschen hoch, Schrägstrich natürlich sehr interessant, lukrativ. Ich finde diese 1,70 von Atalanta irgendwie zu niedrig. Also ich hätte hier eine Zweierquote erwartet und gleichzeitig finde ich auch die 4 auf Villarreal ist mir zu hoch, um ehrlich zu sein. Also was heißt ist mir zu hoch, ist natürlich tolles Value, ne? Kann man riskieren, da das mitzunehmen, aber grundsätzlich hätte er eher so 2 bei Atalanta, 2 bei Villarreal. Also,
ich hätte die 2 lieber bei Atalanta natürlich gehabt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie zu Hause am Ende gewinnen werden, weil ich das Team einfach immer noch qualitativ sehr gut sehe. Ich finde auch, ganz ehrlich, eigentlich sollten sie nicht ganz in dieser Situation sein, sondern ja, auch aus den Spielen gegen United hätten sie mehr punktemäßig einfach mitnehmen müssen von der Leistung her und dann hätten wir noch eine andere Ausgangslage vor diesem Spiel auch, ne? Ich glaube, dass sich das am Ende durchsetzt und dass sie hier deswegen den benötigten Sieg auch einfahren werden. Du hast recht, man hätte sich vielleicht sogar mehr im Dreiweg gewünscht, so von der Quote her. Andererseits ist 1,75 im Schnitt jetzt auch nicht komplett unattraktiv. Also für mich Atalanta-Sieg. Ich glaube tatsächlich, die Italiener kommen weiter und dann habe ich auch einfach Bock drauf, sie wieder in K.O.-Spielen zu sehen, muss ich ehrlich sagen.
Ich halte dagegen mit, Villarreal kann das machen, was sie eigentlich am liebsten machen, unentschieden spielen und dann sind sie weiter. Denn in La Liga gab es 7 Unentschieden schon in 15 Spielen.
Übrigens da dann auch, um das ganz kurz noch einzufügen, auch die doppelte Chance auf Atalanta oder Unentschieden kann man tatsächlich ganz gut spielen, sind Zweierquoten noch.
Jo, gut. Also du hältst trotzdem Atalanta für diejenigen, ja. Oder du tippst darauf, dass die weiterkommen. Ich könnte mir, wie gesagt, einen Unentschieden vorstellen, weil Villarreal sich damit auskennt. Das können sie, die werden tief stehen, die können super gut kontern, muss man sagen. Atalanta muss Risiko nehmen. Atalanta ist traditionell hinten nicht sattelfest, also spielerisch tolle Mannschaft, aber hinten sind sie immer für Gegentore gut. Gegen ein Villarreal, das wie gesagt tief stehen wird und das kontern wird und das ja, das ziemlich gut kann. Also so ein 2-2 könnte ich mir sehr gut vorstellen. Würde auch irgendwie passen, auch zu Atalanta irgendwie und zu dem Spiel an sich und dann wäre Villarreal weiter.
Ja.
Ich halte die spanische Fahne hoch.
Ja, ich weiß, das musst du auch. Ich sag Atalanta. Gucken wir mal.
Aber tatsächlich hauptsächlich, um dagegen zu halten, ich gebe es zu. Also nee, Atalanta-Sieg halte ich für wahrscheinlich aus Tippsicht, nochmal finde ich die Quoten nicht lukrativ genug. Das spielt ja bei uns auch immer eine Rolle, ne? Wie gut die Quote ist, wie interessant. In einem engen Spiel erwarte ich mir hohe Quoten, damit sich das riskiert, dass ich das lohnt, dass ich ein bisschen ins Risiko gehe, denn das ist ja trotzdem ein riskanter Tipp auf Atalanta. Da finde ich die 1,70 nicht lukrativ genug, um ehrlich zu sein. Also wenn da eine 2,20 stehen würde, da bin ich dabei aus Tippsicht, so halte ich Abstand vom Atalanta-Tipp und halte die spanische Fahne hoch und sage Remis zu 4,20er Quoten.
Weißt du, was auch richtig interessant ist? Beidfüßig. Das Wettbasis-Videoformat findet ihr auf YouTube und jetzt auch schon mit den Beidfüßig-Tipps zum 6. Spieltag der Champions League. Also wenn ihr euch da nochmal andere Expertise mit Bild, nicht nur Ton reinholen wollt, dann könnt ihr das auf dem Wettbasis-YouTube-Channel machen und euch die neueste Episode beidfüßig schön reinfahren, nebenbei schön YouTube ballern und dann geht's weiter. bevor ich mich hier komplett verfange, wie sie gleich, wer weiß, gehen wir weiter zu einer Mannschaft, die am Wochenende in der heimischen Liga ihre Vormachtstellung mit einer beeindruckenden Leistung untermauern konnte. Bravo, bravo, die Super Bayern. Herzlichen Glückwunsch nach München. Nächste Meisterschaft eingetütet im Duell gegen Dortmund. Wahnsinn. Ein tolles Spiel, ein toller Auftritt. Lewandowski, warum hat er nicht den Ballon d'Or bekommen? Wir verzweifeln alle. Die müssen gegen Barca ran. Gewinnen sie wahrscheinlich auch 8-9-0. Toll, 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 toll.
Ja. Das war ein hochprofessioneller, überhaupt nicht angefasster Julius Eid, der gerne nach München blickt und dem Rekordmeister offenbar auch in internationalen Nächten die Daumen drückt, wie man merkt. Ja, Spaß beiseite. Klappt es denn mit dem Bayern-Sieg? Denn die Ausgangslage ist klar. Es ist die City-Liverpool-Ausgangslage. Es geht um nichts. Du kannst rotieren. Wie viel hast du Lust? Es wird kalt in München, es sind keine Zuschauer in München, das sollte man beim Tipp vielleicht auch immer ein bisschen mit einkalkulieren. Keine Zuschauer erlaubt, leeres Stadion, für dich geht es um gar nichts mehr. Du willst schon ein bisschen schonen, denn der Kader ist ja schon angeschlagen. Also Goretzka ist seit Wochen angeschlagen, hat jetzt durchgepowert gegen den BVB, der wird, glaube ich, garantiert eine Pause bekommen. Kimmich wird nicht spielen, Corona-Situation, ne? hat Nagelsmann mehr oder weniger schon ganz klar angedeutet. Die Frage ist natürlich, wird Lewandowski spielen? So, ja. Das ist so der Hauptprotagonist, natürlich auch in deiner kleinen Anmoderation, aber auch bei den Bayern grundsätzlich. Und wenn der nicht spielt, dann möchte ich mich vielleicht ein bisschen entfernen vom Siegtipp.
Ja, vor allen Dingen, man muss ja jetzt auch mal ehrlich sagen, ab davon, dass es für Bayern auch wirklich um nichts mehr geht, an einem kalten Mittwochabend, nachdem man in der Liga gerade irgendwie ja auch zumindest ein intensives Spiel abgeliefert hat, ganz ironiefrei, Bayern ist jetzt auch nicht in der besten Verfassung, in der sie in dieser Saison schon waren und in der sie sein können. Auch das Spiel in Dortmund, muss man ganz ehrlich sagen, es ist natürlich eher ein schlechtes Zeichen aus Münchner Sicht, dass es nicht deutlich für die Münchner ausgeht. Das konnte man in den letzten Jahren immer mal wieder schaffen. Dieses Mal hat man schon gemerkt, Bayern hat gerade defensiv halt auch wirklich große Probleme gegen Dortmund gehabt, die auch, jetzt sage ich mal ganz ehrlich, nicht dem Niveau eines Spitzenspiels entsprochen haben. Genauso wie auf Dortmunder Seite das genauso war defensiv, aber trotzdem hast du auch gesehen, Bayern ist ja jetzt nicht gerade die absolute Übermannschaft, die da eiskalt nach Dortmund gefahren ist, das Spiel durchdominiert hat und mit 4-5 Toren Unterschied wieder nach Hause gefahren ist. So war es ja nicht. Das hat man auch in den Spielen davor schon gemerkt. Das hat man bei den Niederlagen gegen Augsburg gemerkt, gegen Frankfurt gemerkt. Ein bisschen was ist da auf jeden Fall auch gerade in Schieflage. Und das liegt sicherlich auch daran, dass einfach dieser komplette Anker des Spiels mit Joshua Kimmich weiterhin fehlt. Das ist auch einfach sportlich so ein großer Verlust, den du in der Balance dieser Mannschaft zwischen Offensive und Defensive so doll merkst. Auch im letzten Jahr hat er ja zeitweilig verletzt gefehlt, auch da hast du es gemerkt. Also ich glaube, seine sportliche Wichtigkeit kannst du nicht abstreiten. Die Frage ist für mich tatsächlich eher, ob der FC Barcelona in der Lage ist, das auszunutzen. Denn ich glaube schon, Bayern wird es anbieten. Ich glaube, ein Barca vergangener Zeiten hätte hier gute Chancen, sich einfach doch noch das Weiterkommen zu sichern. Nur mittlerweile ist für mich eher die Frage, ja gut, wenn Bayern nicht so richtig Lust hat, wenn sie vielleicht auf ein, zwei Positionen rotieren, wenn sie was anbieten, trotzdem die große Frage, schafft Barca es überhaupt ein Tor zu schießen zum Beispiel? Also
ja, das ist eine berechtigte Frage, denn am Wochenende gab es ein 0:1 zu Hause gegen Betis, also Generalprobe komplett in den Sand gesetzt. Besorgniserregend natürlich auch, dass du wieder kein Tor schießen konntest. Davor hatten sie gegen Lissabon ihr vermeintliches Vorendspiel, endete ja nur 0:0 in der Champions League zu Hause im Camp Nou, da konnten sie auch kein Tor schießen. Davor gegen Espanyol in der Liga mit Ach und Krach 1:0 gewonnen, das war ein geschenkter Elfmeter. Also sie haben aktuell einfach enorme Probleme, Tore zu schießen. Ja, in Villarreal 3:1 gewonnen, okay, aber auch da waren Elfmeter dabei und Fehler des des Abwehrspielers, also würde ich auch nicht zu hoch hängen. Unterm Strich steht, Barca hat Probleme damit, Tore zu schießen. Gegen Bayern, du hast es völlig richtig angesprochen, wirst du deine Chancen bekommen grundsätzlich, weil die Bayern immer was anbieten, aber du musst die Chancen halt nutzen oder zu Ende spielen und damit hat Barca Probleme. Plus, wir sind wieder beim Thema Druck. Bayern hat gar keinen, kann locker aufspielen, wenn auch nicht von den Fans angefeuert, okay, aber trotzdem, die können halt einfach locker Fußball spielen, egal wer auch auf dem Platz stehen wird, egal wie viel rotiert wird und Barca hat den enormen Druck, denn die Ausgangslage ist ja klar. Gewinnt Benfica im Parallelspiel gegen Dynamo Kiew, muss Barca gewinnen in München. Sprich, der Mindset ist ja, dadurch, dass die Spiele ja gleichzeitig sind, der Mindset ist, wir müssen gewinnen. Das hat auch Xavi in den PKs schon angesprochen. Sie gehen in dieses Spiel mit dem Gedanken, wir müssen unbedingt 3 Punkte holen, weil sie davon ausgehen, dass Benfica das Spiel gewinnt. Ja. Und egal wie Bayern beieinander ist, wie der Franke oder Bayer sagt, 3 Punkte in München, das ist nicht so leicht.
Nee, das ist nicht so leicht. Also ich glaube, auch ein Ausscheiden aus der Champions League und so, am Ende wirst du das nicht schon Xavi anlasten, weil jeder weiß, der Kader in diesem Jahr natürlich mehr als ausbaufähig. Trotzdem ist es gefühlt auch so ein bisschen, finde ich, die erste richtige Probe für ihn als Trainer, weil du einfach sagen kannst, wenn er es irgendwie doch noch schafft, dann ist es der erste große Erfolg, den er sich ans Revier heften kann. Auf der anderen Seite würde ein Ausscheiden, einfach jetzt eine klanglose Niederlage gegen Bayern München, würde natürlich in das Bild der letzten Jahre passen und so ein bisschen mehr dafür sorgen, dass man weiter das Gefühl hat, Mensch, ja, nur Xavi ändert leider eben doch auch nichts, ne? Und das ist Chance und Gefahr zugleich für Barca, die auch noch, finde ich, auf dieser mentalen Ebene bei diesem Duell irgendwie dazukommt. Ich kann es auch super schwer einschätzen. Ich sehe sie einfach nicht so wirklich in der Lage, ein Spiel zu gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mein Problem und ich glaube auch, dass Bayern ja dann doch auch zu siegesgeil ist, gerade wenn es gegen den vermeintlich großen Namen zumindest geht und wenn dann Lewandowski spielt oder sonst was, dann werden die auch nicht einfach wirklich so dafür sorgen, dass Barca 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anläufe bekommt, bis sie endlich mal das Tor aus Versehen treffen. und selber gar keins erzielen. Das höchste der Gefühle aus Barca Sicht ist für mich hier ein Unentschieden und die Hoffnung auf Dynamo Kiew, dass sie zumindest dasselbe liefern.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn das Spiel im Camp Nou wäre, hätte ich eher noch Hoffnung aus der katalanischen, spanischen Sicht, aus der Barca-Sicht. Man kennt ja die Bayern, ne? Die wollen halt auch einfach immer mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Die, egal,
Haben es
auch
ja
wenn es um
eigentlich auch
nichts
schon,
geht.
Thomas Müller hat schon gesagt, es gibt auch die Rache für die Ballon d'Or-Wahl, einfach direkt gegen Barca,
Weil
hat er
das ja
sogar
die
selber
Schuld,
gesagt.
genau, weil das ja die Schuld Barcas ist, dass Messi den Ballon d'Or gewinnt, genau. Ja. Ja, es ist auch, Müller ist ja auch sowieso so ein Mentalitätsmonster, ne? Einer von vielen. Der hat halt einfach auch Bock. Da kommt ein großer Gegner, jeder denkt sich, ja, für euch geht's ja um nichts und es ist kalt und keine Fans und ihr habt doch eh keinen Bock. Komm, macht mal
Ja.
locker. Aber die Bayern sind dann, nee, wir wollen einfach.
Es ist
Und
das
das
bei,
macht.
ja, die Gegner sind am Boden, der HSV reißt an, der HSV als HSV und trotzdem denken sie sich, naja, 7, 8 Dinger müssen wir den heute schon mal einschenken. Ja.
Ja, ich habe große Angst tatsächlich. Ich halte mich aber im Dreiweg zurück. Ich sag was anderes, nämlich beide treffen. Denn wir haben es ja angesprochen, ne? Barca muss nach vorne spielen, Barca muss Tore erzielen. Bayern wackelt grundsätzlich hinten. Das heißt, ich gehe von einem Barca-Tor aus, also dem einen mindestens. Und Bayern trifft natürlich in der Allianz Arena. Es muss ja nicht mal Lewandowski sein, aber höchstwahrscheinlich ist es ja Lewandowski. Denn ich gehe schon davon aus, dass er spielt, um ehrlich zu sein. Ich meine nämlich, Choupo-Moting ist in Quarantäne oder ist er schon geklärt? Ich weiß es nicht. Wäre natürlich hilfreich für Xavi, ne, wenn Lewandowski geschont wird. Aber ich glaube, der hat Bock, Rekorde aufzustellen. Denn ich meine, wenn er doppelt oder dreifach trifft, bricht er drei Champions League-Rekorde. Wenn
Ja.
ich mich nicht täusche. Also der eine ist, dass er wieder zweistellig in einer Gruppenphase trifft. Dann wäre, das hätte er das zweite Mal in Folge geschafft. Und der Gruppenphasenrekord von Cristiano Ronaldo liegt bei 11 Toren und Lewandowski hat 9 aktuell. Sprich, mit einem Doppelpack kann er diesen egalisieren.
Ich glaube auch tatsächlich, also das darf man auch nicht unterschätzen, dass ein Spieler wie Lewandowski natürlich auch den Weg zum Trainer sucht und sagt, genau deswegen will ich eingesetzt werden. Ne?
Ja. Der
Also,
ist, der hat diese
ja.
Motivation wie Cristiano auch, der will Tore schießen, der weiß natürlich, dass er Rekorde brechen kann. Gruppenphasenrekord, Gruppenphasentorrekord, seine eigene persönliche Bestleistung. Also von daher fürchte ich, er wird spielen, also Bayern trifft. Ich gehe tatsächlich auf beide Treffen, um mich da ja fernzuhalten vom Dreiweg-Tipp, der dann wahrscheinlich eher nicht so schön ausfallen könnte.
Ja, umso länger wir drüber reden, umso lukrativer finde ich, klingt schon fast die 1,6er, 1,7er Quote auf Bayern im Dreiweg.
Oder Kombi natürlich, ne? Lever trifft,
Ja.
Bayern gewinnt.
Also es,
Es wäre nicht schön.
ich
Wir
habe irgendwie
drücken.
das ganz böse Gefühl tatsächlich, dass es doch wieder so einer dieser dramatischen Abende in der jüngeren Barca-Vergangenheit ist, die sich so einreiht in dieses Gefühl absoluter Machtlosigkeit, was ist da in den letzten Jahren passiert.
Der Hinweis sei trotzdem darauf abgegeben, dass es 5er-Quoten auf das Remis gibt. Damit könnte ja Barca auch nicht leben und Bayern wahrscheinlich schon. Lass es 1-1, 2-2 ausgehen. 15er-Quote aktuell Stand heute, Montagmittag, bei Unibet. Finde ich super lukrativ. Denn das Kuriose ist, die Barca-Quote ist ja niedriger als die Unentschieden-Quote. Ja, es gibt 4,30 auf Barca und 5er-Quoten aufs Remis. Ich hätte das andersrum erwartet. Denn das Remis ist ja wesentlich. Also es ist ja unfassbar schwer, in München zu gewinnen. Warum ist denn da, ne, das Unentschieden so lukrativ? Also einfach mal ins Auge fassen. Denn Unentschieden würde mich unterm Strich nicht überraschen. Denn Sieg, da tue ich mich schwer, wie du auch. Aber so ein Unentschieden, ne, gegen wackelige Abwehr Bayern. Lever trifft doppelt, dann geht es halt 2-2 aus. Und dann hängt alles davon ab, was Dynamo Kiew in Benfica Lissabon macht.
Sowieso, ich meine, kann natürlich auch beides beinhalten, ne? Verlierst 5-0 in München und Kiew gewinnt 1-0 gegen Benfica und du jubelst am Ende trotzdem. Auch das ist natürlich noch möglich. Wir leiten jetzt aber wirklich mal über zur spannendsten Gruppe wahrscheinlich, denn hier haben wir die Gruppe G. Lille auf Platz 1, 8 Punkte. Salzburg auf Platz 2, 7 Punkte. Sevilla auf Platz 3, 6 Punkte und Wolfsburg auf Platz 4 mit 5 Punkten. Das heißt, wir haben hier die Ausgangssituation, dass alle Mannschaften in dieser Gruppe höchstens 3 Punkte auseinander sind. Wir haben den Fall, dass Wolfsburg auch noch auf Lille trifft, die 3 Punkte, also die am weitesten entfernten Mannschaften. Das heißt, der direkte Vergleich dieser beiden Mannschaften kann auch noch in beide Richtungen kippen. Und das bedeutet wiederum, jeder kann hier quasi überall landen.
Ja, Und das bedeutet, der Tabellenrechner glüht bei mir seit Freitag schon. Wolfsburg hat das große Glück, Heimspiel gegen Lille und das Hinspiel endete unentschieden 0-0. Sprich, mit einem Sieg gegen Lille bist du weiter, weil du den direkten Vergleich gegen Lille gewinnst und du wärst dann punktgleich am Ende mit Lille. Und das Verrückte ist, drei Mannschaften können auf 8 Punkte kommen und eine auf 7. Nämlich, wenn Salzburg Sevilla unentschieden endet und Wolfsburg gewinnt gegen Lille, hast du 8, 8, 8, 7. Wolfsburg wäre weiter. Und dann hättest du den Dreiervergleich zwischen Wolfsburg, Salzburg und Lille. Dann fallen alle Ergebnisse gegen Sevilla raus. Und in diesem Dreiervergleich hätte Wolfsburg durch den Sieg gegen Lille die beste Ausbeute. Das heißt, Wolfsburg, obwohl es vor dem Spieltag nicht gut aussieht, mit einem Sieg sind sie im Achtelfinale. So simpel ist das. Die Frage ist, glückt das gegen den französischen Meister?
Und ich glaube, da kann man durchaus zweifeln, denn in der Liga waren sie jetzt auch wieder eher mitleidenswert unterwegs, muss man sagen.
Also wenn Julius Eid an seine Wölfe nicht glaubt, wer denn dann?
Ja,
Ja, ich dachte, jetzt kommt mal
eine
natürlich,
3-0-Niederlage
Kofeld schafft
gegen
das.
Mainz. Mainz ist natürlich, da muss man auch nicht despektieren werden, so Mainz ist jetzt nicht Abstiegskandidat in dieser Saison. Das ist ein solides bis gutes Bundesliga-Team. Trotzdem ist es, finde ich, schon eine zu deutliche Niederlage gegen Gegner, in dem vom Selbstverständnis her Wolfsburg eigentlich Punkte mitnehmen sollte. Also das ist schon ein Rückschlag, nachdem man zuvor gegen Dortmund verloren hat. Und auch in der Champions League in Sevilla den ersten Rückschlag unter Kofeld bekommen hat. Ehrlich gesagt, schwer zu durchschauen, weil ich mittlerweile ja irgendwie schwer finde auszumachen, wo ist denn das Problem? Ihr habt größtenteils einen sehr guten Kader, ihr habt die Mannschaft zusammengehalten vom letzten Jahr größtenteils in den oder den letzten Jahren, in denen es gut lief. Und ja, so ein bisschen die Frage einfach war, warum Wolfsburg nicht in der Lage ist, auch unter Kofeld jetzt wieder nicht, einfach konstant mal ordentliche Leistung abzurufen, was ja mit einem guten Kader reichen sollte, um zum Beispiel gegen Mainz zu punkten.
Also auffällig ist ja schon, was haben viele Mannschaften, die wir jetzt besprochen haben in der Champions League, gemeinsam am letzten Wochenende? Sie haben verloren, weil womöglich der Gedanke wirklich schon ein bisschen bei der Champions League war. Also, ne? Atletico zu Hause verloren, wir haben es angesprochen, Barcelona verloren, Wolfsburg verloren. Vielleicht wirklich schon mit dem Gedanken ein bisschen beim nächsten Spiel. Und Ausgangslage ist ja genauso wie bei Atalanta gegen Villarreal. Wir haben die Wolfsburg-Sicht erklärt, Sieg und die Wölfe sind weiter. Heißt aber, Lille ist mit einem Unentschieden weiter. Also wie Villarreal auch, wenn Lille unentschieden in Wolfsburg spielt, sind die Franzosen im Achtelfinale. So simpel ist bei diesem Spiel die Ausgangslage. Salzburg gegen Sevilla verkompliziert natürlich alles ein bisschen für beide, weil du nicht weißt, wer wird Erster, wer Zweiter. Unterm Strich bleibt. Ich bleibe einfach bei meinem Tipp, den ich schon vor der Saison abgegeben habe. Da hieß es, falls du dich erinnerst, Wolfsburg scheidet aus. Dabei bleibe ich.
Ja, du bist ja auch ein Wahnsinniger. Ich sag natürlich hier 2-20er-Quote, Heimsieg Wolfsburg gegen ein in dieser Saison auch nicht auf Meisterkurs spielendes Lille. Und
Nein,
man
natürlich nicht,
sichert
ja.
sich doch noch das Weiterkommen. Dazu ist man vom Kader her in der Lage. Und ich glaube, motivationstechnisch, wenn du wirklich sagst, wir haben hier ein Endspiel in der Champions League mit ja immer besser werdendem Personal auch. Du hast ja auch einen Waldschmidt jetzt wieder komplett zurück und sonst was, der mir ganz gut gefallen hat bei seinen ersten Kurzeinsätzen nach seiner Verletzung wieder. Ich sag, Wolfsburg gewinnt das Ding zu Hause, holt sich damit den Einzug in die K.O.-Phase, wie ich's in der Langzeitfolge zur Champions League ja auch
Stimmt, deswegen
gesagt habe.
müssen es ja auch durchziehen.
Die
Wir haben vor der
Kreise
Saison.
müssen zu Ende gezirkelt werden hier.
So schaut's
Deswegen
aus.
sage ich 2,20er, 2,30er Quote, Heimsieg Wolfsburg, gar kein Problem.
Gut.
Interessanterweise finde ich übrigens auch den Heimsieg Salzburg mit Dreierquoten sehr gut bewertet im Duell gegen Sevilla, weil Salzburg ja gerade in der ersten Hälfte der Gruppenphase als ja beste Mannschaft dieser Gruppe eigentlich hervorgestochen ist, tollen Fußball gespielt haben, auch in der Liga super unterwegs sind. Bis gegen Wolfsburg hatten sie ja saisonübergreifend irgendwie 30 Spiele nicht mehr verloren fast. Und jetzt haben sie ein Heimspiel. Wichtiges Heimspiel natürlich auch, was die Ausgangslage angeht. Und ich traue ihnen da auch den Heimsieg zu mit einem Dreierquote. Finde ich es tatsächlich auch sehr lukrativ bewertet. Also das auch nochmal zum Parallelspiel gesagt.
Ich schmeiß noch schnell meinen Wolfsburg-Tipp hinterher. Doppelte Chance, Lille. Gebe ich ab. Weil das Unentschieden reicht ihnen. Grundsätzlich den Franzosen. Wolfsburg wird hinten raus natürlich dann angenommen, ne, steht zur 75. Unentschieden 1-1, 0-0, whatever, dann muss Wolfsburg aufmachen, dann kann natürlich Lille kontern und sie haben ultra schnelle Spieler. Deswegen würde ich auch den Auswärtssieg Lille nicht ausschließen wollen, einfach weil Wolfsburg riskieren muss und Lille muss nicht und kann kontern. Also doppelte Chance Lille, mein einer Tipp, also X2 logischerweise. Und der andere Tipp, kurzer Disclaimer auch, wieder simple Rechnung aus spanischer Sicht, die Spanier müssen gewinnen. Sevilla muss gewinnen, sonst können sie nicht ins Achtelfinale. Ein Unentschieden in Salzburg würde ihnen nur zur Europa League reichen, wenn Wolfsburg nicht gewinnt. So. Aber natürlich wäre das eine, wobei Enttäuschung für Sevilla bin ich mir gar nicht sicher, denn die lieben ja ihre Europa League, ne? Aber nein, sie wollen natürlich weiterkommen. Also Sevilla wird auf Sieg spielen. Ich glaube, das wird richtig, richtig schwer, auch für die Andalusier, denn Salzburg ist stark.
Ja, und es wäre auch ein bisschen. Willst du mit, wir müssen gewinnen gegen Salzburg spielen, die für mich ja vielleicht nicht in allen Belangen jetzt mit Top-Mannschaften mithalten können, aber was Konter-Umschalt-Schnelligkeitsspiel angeht von den Offensivspielern schon, ne? Also, wenn die irgendwo eine Stärke haben, dann ja genau in den Bereichen, die ja du nicht haben willst, wenn du mit Druck anreist.
Ja, und unterm Strich bleibt auch, wenn wir auf 5 Spieltage blicken, Salzburg ist zu Recht da oben. Salzburg spielt bisher eine tolle Champions League, Liga sowieso, aber da sind sie ja außer Konkurrenz, ne? Bayern, Österreich so ein bisschen. Aber unterm Strich, es wäre auch hart, wenn Salzburg just dieses letzte Spiel jetzt, oder was heißt just, sie haben ja schon 2 Spiele verloren, aber wenn sie dieses Spiel jetzt verlieren und aufgrund dessen dann, obwohl sie ja alles in der eigenen Hand haben, dann ausscheiden. Ja, schwierig, also beide Spiele Münzwürfe, ne? Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, da kann alles passieren. Es ist eng, es ist spannend, jedes Tor entscheidet, jedes Tor ändert die Gruppenkonstellation. Ja, es bleibt schwer. Übrigens, kleiner Fakt noch zu Sevilla, oder sie könnten ein bisschen was Historisches schaffen. Seit 2003, 2004 sind nur 4 Teams noch ins Achtelfinale gekommen, die ihre ersten 4 Gruppenspiele nicht gewinnen konnten. Das war Porto, Stuttgart, Man City und Atalanta zuletzt. Sevilla kann die 5. Mannschaft werden, denn den ersten Sieg Sevillas gab es ja erst am 5. Spieltag gegen Wolfsburg zu Hause. Also wenn sie jetzt in Salzburg gewinnen, sind sie ja weiter. Und das, dann werden sie erst die 5. Mannschaft, die das schafft, nach 4 Spieltagen keinen Sieg zu haben, dann die letzten beiden zu gewinnen und ins Achtelfinale einzuziehen.
Spannende Gruppe. Mein Tipp, 2 Heimsiege, Salzburg und Wolfsburg, beide auch mit spannenden Quoten. Alex, aus Protest gegen meine Wölfe natürlich schon zumindest bei Lille dagegen.
Genau, aus Protest tippe ich gegen die Wölfe und aus spanischer Sicht tippe ich auf Sevilla. So. Also die Hoffnung, die spanische, die tippt bei mir mit tatsächlich.
Also ein Podcast, an dessen Ende wir festhalten können, wir werden während der nächsten beiden Tage, Alex, durchaus ein paar Mal dem anderen gegenüber schreiben können. Ich hatte recht oder du hattest recht. Wir sind uns nicht.
Ich schreibe auf keinen Fall, du hattest recht.
Nee, ich hatte recht, kriegst du dann und dann können wir mal gucken, wie du drauf reagierst. Nee, auf jeden Fall zeigt das ja aber auch nochmal ein spannender letzter Spieltag. Wir haben es gesagt, die Ausgangssituation gerade in 2 Gruppen gibt sehr, sehr viel her. Andererseits natürlich auch immer die Fragen, wie schlagen sich Teams, die vom Namen her Favorit sind, aber vielleicht abschenken könnten und da werden dann die Quoten auf den vermeintlichen Außenseiter spannend. Eine spannende Woche. Wir hören uns Donnerstag direkt wieder mit der fantastischen Bundesliga, einem tollen Wettbewerb, dessen Spannung hoffentlich noch lange weitergeht. Da freue ich mich drauf. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Gruß und wünsche viel Spaß mit der Königsklasse.
Ciao, ciao. Bis Donnerstag.